Anfang Januar habe ich über den ersten Teil eines kombinierten Textes gepredigt, kombiniert in Bezug auf das Bild oder die Bilder, die der Apostel Paulus gebraucht für Gemeinde. Vielleicht könnt ihr euch noch erinnern, da ging es um das Ackerfeld als Beispiel für die Gemeinde. Und bevor wir weitermachen, zu dem zweiten Bild kommen, möchte ich uns noch mal kurz daran erinnern, dass es gerade bei diesen Bildern, die Paulus gebraucht und damit eine theologische Wahrheit verdeutlicht, auch gerade im Reich Gottes um zwei Dimensionen geht, die öfters gegeneinander gestellt werden, aber direkt miteinander zu tun haben. Das, wie es Martin schon in der Anmoderation gesagt hat. Bei der einen Dimension geht es um das, was Gott tut, wie er handelt, dass er Wachstum schenkt und Dinge voranbringt, wie wir sie nicht bewegen könnten. Eine Abhängigkeit von Gott ganz und gar, also das Ereignis, etwas, was passiert. Und auf der anderen Seite eben das, wozu wir gerufen sind zu tun und das mit einer Vehemenz und Deutlichkeit, dass wir sagen könnten, wenn wir es nicht tun, dann passiert auch dieses Ereignis nicht. Also Handeln, Institution, wir als Gemeinde in der Form, was wir machen, auf der einen Seite, die wir gerufen sind zu tun und zu machen und auf der anderen Seite Gottes Handeln, das Ereignis, das er schenkt, die Wunder, die er tut, das Wachstum, das er gibt, stehen nicht gegeneinander, sondern gehören untrennbar zusammen. Und das ist mein besonderes Anliegen gewesen für diese Predigtreihe, die heute zu Ende geht. Und nächste Woche starten wir dann mit dem Johannesevangelium, das heute nochmal in den Vordergrund zu stellen, dass wir das in den Fokus nehmen. Und bei diesem letzten Bild, das uns beschäftigen soll, nämlich ein Bauwerk, das als Vergleich genommen wird von Paulus für die Gemeinde, wo man schnell dabei ist zu sagen, oh, gucke mal, da geht es ja jetzt ganz und gar um das Handeln des Menschen. Wir werden gleich im Text merken, wo Gottes Dimensionen auch da mit hineinkommen. Also schließen wir die beiden Dinge nicht auseinander, sondern sehen sie zusammen, wie Gott sie uns zusammen vorstellt. Also so eine Baustelle, so ein Bauwerk, das scheint ja in jeder Hinsicht mit dem Handeln des Menschen zu tun zu haben. Da musst du planen, sonst passiert nichts, da musst du organisieren, da muss Hand angelegt werden. Also so ein Bäumchen, das wächst von alleine, manchmal mehr als einem lieb ist, aber beim Gebäude, wenn du da nichts machst, dann passiert einfach nichts. Ja? Da fallen nicht zufällig Steine aufeinander oder werden über Nacht größer. Also ein Bild, das uns mit hineinnimmt, mehr in diese Dimension, dass wir als Menschen gerufen sind, etwas zu tun und zu machen. Aber wir merken gleich in dem Text, den wir schon gelesen haben, auch in meinen Punkten, dass Gott tatsächlich das Ganze umspannt und ohne ihn dieses geistliche Bauwerk nicht zu denken wäre. Und vielleicht muss ich das ganz am Anfang sagen, wir reden nicht vom Gemeindehaus. Wir reden nicht vom Gemeindehaus. Wir reden von dem Tempel Gottes, der wir sind als Gemeinde. Und das werden wir als Abschlusslied nach der Predigt singen. Ja? Jesus will uns bauen zu einem Tempel. Es geht nicht um Steine und Putz heute Morgen, sondern es geht um uns, diesen lebendigen Körper, Gottes Ackerfeld und heute dieses Bild, um uns als Bauwerk, wie Gott es beschreibt und wie Paulus uns Anweisungen gibt, wie wir dieses Bauwerk bauen sollen. Und dieses Bauwerk, das ist unser Thema, unsere Gemeinde ist Gottes Bauwerk, dieser Text führt uns in vier Punkte hinein, wenn wir den mal durchlesen. Und ich möchte mich auf zwei heute Morgen beschränken und konzentrieren. Der erste Punkt ist, unser Fundament ist Jesus Christus. Und da gibt es kein anderes. Da sind wir auch schnell durch, deswegen ist der ein bisschen dünner gezeigt. Der zweite Punkt ist, wir legen das Fundament und bauen darauf weiter. Also da merken wir schon, da sind wir gefordert. Der dritte Punkt ist, setze das richtige Material ein. Also auch hier ist wieder unser Aussuchen und Handeln gefordert. Aber was das Material ist, damit werden wir uns intensiver beschäftigen. Und der letzte Punkt, es ist Gottes Bauwerk, er ist der Bauherr. Und jetzt merken wir, wie dieses Handeln, was bei uns liegt, zu bauen, Fundament zu legen, das richtige Material einzusetzen, das liegt voll bei dir und bei mir, dass das in diese Klammer eingesetzt wird, umspannt wird davon, dass es nur ein Fundament gibt, dass es auch nur richtige Materialien und falsche gibt, auf die wir achten sollen. Und die Klammer, die schließt, ist, dass wir eben Gottes Bauwerk bauen, dass er der Bauherr ist und nicht wir. Und dann merken wir schon, wie auch Gott hineinkommt in ein Bild, das eben eine starke Betonung auf das Handeln des Menschen, auf dein Handeln legt, aber deutlich macht, in welchem Rahmen wir unterwegs sind. Und wenn Gebäude gebaut werden, dann wird es gebaut nach den Vorgaben und den Plänen des Architekten. Und so ist es auch mit der Gemeinde Gottes. Wir bauen einfach nicht wild drauf los, sondern wir wollen Gemeinde bauen, wie Gott sie uns zeigt und wie sie werden soll nach seinem Plan und nicht nach dem, was wir hier für am besten halten. Aber kommen wir gleich zu dem ersten Punkt, den ich aus Zeitgründen nur kurz streifen will und dann mehr für 2 und 3 haben möchte. Unser Fundament ist Jesus Christus. Und damit ist schon alles gesagt, worum es geht. Es gibt keine andere Grundlage, auf der die Gemeinde Gottes gebaut werden kann. Also wenn wir davon bauen, Reich Gottes zu bauen, wenn wir davon reden, Reich Gottes zu bauen, dann geschieht es auf den Namen Jesus Christus, auf dieses Fundament. Er, der der Sohn Gottes ist, der vom Himmel in diese Welt kam, um uns den Vater zu zeigen, der durch seinen Kreuzestod den Weg freigemacht hat zum ewigen Leben, der uns die Schuld vergeben hat. Er ist die Grundlage, auf der wir stehen. Und Jesus Christus, ohne Jesus Christus, ohne dieses Fundament, gibt es kein Gottesbauwerk, keine Gemeinde Jesu Christi. Das ist die Grundlage, um die es geht. Vielleicht scheint es uns heute Morgen ein bisschen einfach zu sein, dass es da nur um diese eine Sache geht, zu sagen, ja gut, also jetzt halte ich nicht so lange dran auf, wir haben bestimmt interessantere Sachen, mach weiter. Aber wenn wir in unsere kirchliche Landschaft reinschauen, dann merken wir, wie schnell Jesus Christus verloren gehen kann. Wie man religiös sehr aktiv sein kann, sogar christlich aktiv sein kann, aber Jesus Christus nicht die Basis und die Grundlage ist. Und ich glaube, das ist für uns eine wichtige Ausrichtung, dass wenn wir etwas miteinander tun, bei allem, was wir unternehmen und machen hier als Gemeinde, dass wir uns immer fragen, stehen wir auf dieser Grundlage, bauen wir auf dieser Grundlage oder gibt es da andere Dinge, die für uns Grundlage geworden sind, auf der wir weiterbauen und es nicht mehr Jesus Christus. Und ein sehr interessanter Aspekt dabei ist, wenn man mal das Gebäude nimmt, dass das Fundament nur ein anderer legen kann. Das Gebäude selbst kann das Fundament nicht legen, sondern es muss jemand anderes tun. Und da gibt es einen interessanten Bezug auch zu deinem und meinem Leben. Du bist zum Glauben an Jesus Christus gekommen. Und der Ursprung dazu war, dass jemand dir dieses Evangelium als Grundlage in dein Leben hineingegeben hat. Vielleicht war das ein Nachbar, ein guter Freund, ein Arbeitskollege. Vielleicht gehörst du auch zu der Sorte von Leuten, eine ganz kleine Gruppe von Menschen, die einfach nur Bibel gelesen haben und dadurch zum Glauben an Jesus kamen. Aber selbst die hörten es von einem Matthäus, Markus, Johannes in den Evangelien. Also merken wir, unser Glaube ist auf eine Grundlage gelegt, in die sich andere hinein investiert haben, damit sie in unser Leben hineinkamen. Und das bringt uns gleich zu diesem nächsten Punkt, dass wir gerufen sind, dieses Fundament zu legen. Paulus hatte das Fundament in sein Leben hineinbekommen und er fing an in der Gemeinde in Korinth und hat dieses Fundament gelegt, diese Grundlage gelegt und hat darauf weiter Gemeinde gebaut. So wie wir Nutznießer von Menschen waren, die Fundament in unser Leben hineingelegt haben, die das Fundament auch für diese Gemeinde gelegt haben, so sind wir gerufen, Fundamente zu legen, Jesus Christus in das Leben anderer Menschen hineinzulegen. Weißt du, wenn du es nicht tust, tut es kein anderer. Und wenn es bei dir keiner getan hätte, würdest du heute hier sein, würdest du mit Jesus Christus unterwegs sein. Also es ist die Aufgabe, die wir haben und wir selbst profitieren davon, weil andere in uns, in unser Leben, das Evangelium Jesus Christus als Fundament hineingelegt haben. Und so sind wir schon bei meinem zweiten und nächsten Punkt. Wir legen das Fundament und bauen darauf weiter, was andere anbelangt. Wenn man so vom normalen Hausbau spricht, dann macht man auch ein Fundament. Und da gibt es ein Bild, was ich euch mitgebracht habe, das auf der linken Seite, das ist so ein klassisches Streifenfundament. Weiß nicht, wer schon mal einen Hausbau beobachtet hat. Bei uns in der Nachbarschaft wurde vor 3 Jahren ein Haus gebaut und wir hatten vom Klofenster aus optimale Sicht auf diesen Hausbau. Also immer der gleiche Ausschnitt. Und dann haben wir gedacht, als es losging, wir haben ja schon gehört, da soll gebaut werden, stand eine alte Scheune, haben wir gedacht, machen wir doch den Nachbarn ein Bautagebuch aus dem Klofenster. Also jeden Tag ein Bild aus der gleichen Position, ja. Und immer wenn wir auf dem Klo waren, Handy und zack und Foto, ja. Und so haben wir auch fast nichts verpasst, bis auf unsere Urlaubszeit. Und als wir uns getroffen haben vor wenigen Wochen, wie gesagt, das ist schon länger her, haben wir ihm das Bautagebuch überreicht. Und da hat er ganz gespannt geguckt, was alles passiert ist. Alles aus einer Perspektive, Schmidts Klo-Perspektive. Und da gab es einen ganz interessanten Zwischenschritt. Also die haben die Scheune abgerissen, da waren auch Dinge im Boden da reingerappt und das haben die komplett platt gemacht. Also da, wo die Scheune stand, war nichts mehr. Die haben sich bemüht, einen kerzengeraden Boden hinzuzaubern. Und ich dachte die ganze Zeit, warum machen die sich die Mühe? Die brauchen doch Fundamente, oder? Die haben erstmal wirklich Ratzeputz glatt gemacht und da, wo sie zum Teil aufgefüllt haben, haben sie da angefangen und jetzt akkurate Streifenfundamente gelegt und darauf kam die Bodenplatte und darauf steht heute das Haus. Und das konnten wir beobachten. Und ich dachte bei dem Beobachten, das ist interessant, dass sie sich Mühe gegeben haben, vorher wirklich den ganzen Schutt und Dreck wegzuräumen, nicht zu sagen, lass das Loch, das brauchen wir sowieso, da kommen Fundamente hin, nix, kerzengerade gezogen und dann ganz sauber, also wirklich recht wie von oben, die Bilder müsstet ihr sehen, phänomenal, dann die Streifenfundamente, die Betonplatte drauf und dann, genau, ging es so weiter. Und da ist mir erst klar geworden, beim Zugucken von so einem kleinen Häusle, wie entscheidend es auf die Fundamente ankommt, dass die wirklich sauber verlegt sind und mit dem Untergrund, mit dem Boden verankert sind. Weißt du, wenn Jesus Christus auf dein Leben einfach nur so oben drauf geklatscht wird und dein Leben ein bisschen in Schräglage gerät, dann rutscht das einfach ab, weil es nicht in deinem Acker verankert ist. Und je weicher der Boden ist, umso mehr muss man das Fundament in dem Boden verankern, damit es fest sitzt. Und dann, wenn die Lebensstürme kommen, wenn es richtig schräg wird, wenn es richtig problematisch wird, wenn auch der Untergrund in Schräglage gerät, dein Leben, deine Grundlage, dass dieses Fundament hält und dein Gebäude trägt. Wir sind ja so seit 2017 schon in Kontakt, da war unsere Kennenlernphase hier, sind wir öfters nach Fulda gekommen, haben Gespräche gehabt mit dem Ältestenkreis, mit dem Mitarbeiterforum, dann waren wir hier zum Probepredigen, in Schlüchtern das Gleiche. Und seitdem fahren wir die A66 hoch und runter. Ja? Also Anfang 2017 ist die A66 für mich ein Stück Heimat geworden, immer hin und her. Und dann sind wir oben beim Distelrasen, also kurz hinter Schlüchtern, von hier aus gesehen kurz vor Schlüchtern, haben wir immer so Riesenbohrer gesehen, das ist mein zweites Bild, ja, die da gestanden haben und wir haben uns die ganze Zeit gefragt, was machen die denn da? Monatelang haben die gebohrt und ich weiß nicht was gemacht, dann waren so Röhren da. Und wenn du heute die A66 runterfährst, dann kannst du schon fast richtig lesen, da hat Engelbert Strauß ein Riesenverteilzentrum gebaut. Und das ist echt ein Acker gewesen vorher da. Ja, das war also kein Grund, wo man sagt, jo, hier können wir jetzt ein großes Industriegebäude hinstellen. Schwieriges Gelände, dass das hält. Schwieriges Gelände. Und die haben über Monate diese Pfahlfundamente in den Boden eingebracht, worauf dann die Betonplatte, diese Grundplatte für dieses Logistikzentrum kam, das heute gebaut ist. Naja, wir fuhren dann immer weiter. Irgendwann haben wir gemerkt, oh, jetzt wird da was gegossen, da kommt Beton hin, kommt bestimmt ein Gebäude. Irgendwann hatten wir auch mal gehört, kommt ein Logistikzentrum hin, aha. Dann haben die den ersten Turm gegossen und wir immer vorbei und haben gedacht, Manometer, das wird ja ein großes Gebäude. Also dieser erste Turm, den die gegossen haben, der so wahnsinnig groß war, der hat ungefähr die Hälfte der Höhe des Gebäudes, was jetzt da steht. Also echt mal zum Spaß, wenn ihr mal ein Gebäude sehen wollt, müsst ihr mal die A66 in Richtung Schlüchtern fahren, könnt ihr bei der Raststätte dann drehen, bei dem Rasthof. Das ist unglaublich, was für ein Geschoss da steht. Und es steht stabil, weil es ein gutes Fundament hat, das hält. So, das geht für mich ein bisschen mit Fulda und Schlüchtern. Dieses Gebäude kann ich nicht machen, haben wir immer beobachtet. Und was ich gemerkt habe, ist, wie lange sie Zeit genommen haben, das richtige Fundament zu legen, damit es hält. Aber auch die Beobachtung zu sehen, dass dort ein Gebäude kam, das unsere Vorstellung völlig überlagert hat, also völlig übertroffen hat. Was dort gebaut wurde, hätten wir vorher nicht für möglich gehalten. Und vielleicht ist das so ein bisschen ein Bild auch für uns, wenn wir gerufen werden zu bauen, dass wir uns gerade um das Fundament bemühen für uns als Gemeinde, dass das sauber verankert ist. Ich rede ja heute Morgen nicht davon, dass wir jetzt dieses Gebäude zur Seite räumen müssen, um das Fundament besser zu legen, dass das hält. Es geht um uns, es geht um dich und um mich. Und es geht darum, dass dieses Fundament von Jesus Christus, auch wenn du schon ein paar Jahre mit Jesus unterwegs bist, dass es fester und tiefer in deinem Ackerfeld, Paulus sagt, ihr seid das Ackerfeld, in unserem Lebensackerfeld verankert ist, damit es wirklich hält. Es gibt eine interessante Beobachtung in der Missionsarbeit, wenn man zu anderen Völkern kommt, die so gar nicht christlich sozialisiert sind und dort Missionsarbeit macht, dass ein Teil der Bevölkerung positiv reagiert, Jesus in sein Leben aufnimmt, aber dann, wenn es zu ganz gravierenden Einschnitten ins Leben kommt, wo alles ins Wanken gerät, dass sich die Völker dann oft wieder auf ihre animistischen Rituale zurückbesinnen und dass die wieder hochkommen. Und das ist sehr erstaunlich. Und das hat mit dem Fundament zu tun. Also ganz tiefgreifende Entwicklungen sind, wenn jemand aus der Familie stirbt oder wenn jemand geboren wird. Das sind so Dinge, die einen völlig durcheinanderwirbeln. Wenn man den Wohnort wechselt, seine Heimat verlässt, woanders hingeht. Das sind so Momente, wo man merkt, jetzt kommt raus, worauf du stehst und worauf du gebaut hast. Entschuldigt, ihr merkt, bei mir ist auch der Erkältungsfrosch im Hals. Und dann merkt man, wie tief das verwurzelt ist und wie lange es braucht, bis dieses Fundament wirklich in die Tiefe kommt. Aber darauf kommt es an. Und nur darauf lässt sich tragfähig bauen, sonst schmiert dieses schöne Gebäude, dieses Reich Gottes in deinem Leben einfach ab, wenn Stürme kommen und wenn hohe Wellen kommen und wenn starker Regen kommt und alles wegspült. Wir haben das gerade die letzten Wochen immer in den Medien gehabt, wenn dann so Lawinen runterkamen oder Muren runtergingen, wie plötzlich Gebäude weggefickt werden, weil sie dieser Belastung nicht standhalten. Und das hat damit zu tun, wo ich baue übrigens, worauf ich baue und auch wie stabil ich baue. Also nehmen wir uns die Zeit, bauen das Fundament richtig und bauen darauf richtig weiter. Und jetzt macht unser Bild einen interessanten Unterschied, macht einen interessanten Sprung. Er nimmt uns von der Qualität des Fundaments, also was das Fundament ist, mit von Jesus Christus hinein in das Baumaterial. Und der Text beschäftigt sich gar nicht mit der Frage der Architektur, also wie man baut. Man kann ja instabil bauen und man kann stabil bauen. Aber das ist nicht das Bild, was wir hier von Paulus vorgelegt bekommen. Als ich als Kind angefangen habe, mit Lego zu spielen, habe ich Häuschen gebaut und irgendwann habe ich gemerkt, wenn du alle Steine aufeinander setzt, ja, und kein Dach drauf machst, nicht so eine Platte drauf machst, dann kippen die einfach um. Und irgendwann habe ich gecheckt, aha, wenn du mit Lego-Steinchen Bauern baust, dann musst du die versetzen. Kennst du das, versetzen, bauen? Und dann ist das eine ganze Wand, die in sich verankert ist. Und wenn, dann fällt sie komplett um, aber die Wand hält und nicht so Einzelteile. So, da geht es um die Strategie zu bauen, um die Statik und wie man baut, das Konzept. Aber das ist nicht, was unser Text jetzt mit uns macht, nach der Frage, wie wir bauen sollen, sondern er nimmt uns in diesen nächsten Schritt hinein, womit wir bauen sollen. Es geht also um die Materialien, die wir besonders in diesen Fokus nehmen. Und das ist mein dritter Punkt. Setze das richtige Material ein. Das ist ja super. Vielen Dank für meinen Frosch. Lass ich den gerade mal schwimmen, oder? Super. Vielen Dank, Karin. Perfekt. Also es geht bei dem Weiterbauen auf das Fundament, auf Jesus Christus, um die richtigen Materialien, worauf uns der Text fixiert und deutlich macht. Es geht um die Haltbarkeit, um die Standfestigkeit, um die geforderten Eigenschaften. Und ich lese das nochmal, dass wir nochmal das in den Blick bekommen. Paulus schreibt, nun kann man mit den unterschiedlichsten Materialien weiterbauen. Manche verwenden Gold, Silber, kostbare Steine, andere nehmen Holz, Schilf oder Stroh. Doch an dem Tag, an dem Christus sein Urteil spricht, wird sich zeigen, womit jeder gebaut hat. Dann nämlich wird alles im Feuer auf seinen Wert geprüft und es wird sichtbar, wessen Arbeit dem Feuer standhält. Es geht also bei dem Gemeindebau darum, dass wir feuerfest, gerichtserprobt, ewigkeitstauglich bauen und dafür die richtigen Materialien verwenden und einsetzen. Also weniger um die Architektur, sondern um die Frage, womit wir bauen. Einige von euch haben bestimmt eigene Häuser und die meisten sind ziemlich stabil gebaut. Also das sind die Deutschen, die bauen schon für die Ewigkeit. Ja. Wir haben ja auch das Problem, dass die Häuser viel länger halten, als uns recht ist. Ja. Dann kommt dieser Dingsschutz, na, sag mal, wie heißt das schnell, wenn ein Gebäude alt ist? Denkmalschutz, ja. Und schon hast du ein Problem am Bein, kannst nicht neuer und besser machen, sondern musst mit dem alten Kram klarkommen, weil wir so stabil bauen. Und die deutschen Gebäude erfüllen über die Maßen den Zweck, den man gebraucht, um darin gut wohnen zu können. Stabil genug. Und wir kennen wenige Bilder aus Deutschland oder der westlichen europäischen Welt, wo Gebäude total zerstört werden oder völlig bis auf die Grundmauern weggebrannt sind. Das kennen wir gar nicht. Ja? Also da muss schon richtig was Schlimmes passieren, dass der ganze Boden wegsackt, dass es dann ein Gebäude richtig weghaut. Ja? Wenn das dann so auf über die 45 Grad geht, dann brechen die Sachen natürlich, weil sie nicht auf Querlast gebaut wurden, ja? Sondern auf Drucklast von oben. Wenn man dagegen mal die amerikanische Bauart stellt, die eine ganz andere Strategie haben zu bauen, die müssen ihre Häuser immer wieder erneuern, ja, dann merkt man, was das bedeutet, wenn es dort um Feuer geht. Ich habe euch ein Bild mitgebracht von dem amerikanischen Ort Paradise, also Paradies. Das muss man sich echt auf der Zunge zergehen lassen, ja, dass man einen Ort so nennt und dann kommt so eine kleine Feuerkatastrophe über das Ding und da steht nichts mehr. Also es sind keine Gräber, sondern ist der Ort Paradise und man kann erkennen die Einteilungen dort, wo überall Häuser gestanden haben. Das ist nicht nach dem Abriss, das ist nach diesem Feuer. Das Interessante ist, die Bäume stehen alle noch nach oben, siehst du das? Das ist interessant, oder? Aber die Häuser sind alle weg, die sind alle weg, weil die Amis bauen vorwiegend mit Holz. Das ist ihre Art, dann geht es auch schneller, ja, dann kann man auch zur Not sein Haus mal auf einen Transporter stellen und mitnehmen, also ganz andere Philosophie, aber es ist ein interessantes Bild, also ich will es jetzt in Bezug auf Hausbau jetzt nicht anwenden und sagen, dass das nicht taugen würde, ja, wir bauen ja auch in Deutschland mit Fertighäusern, die sind auch ein bisschen brandgefährdet, aber für unser Bild ist das stark, ein bisschen Feuer und dann bleibt nichts davon übrig, ist alles weg. Und wenn wir Gemeinde bauen, dann sagt uns der Text im übertragenen Sinne, bau nicht mit Holz und Stroh. Denn wenn das Feuer Gottes, wenn das Gericht kommt, das Gerichtsfeuer, dann wird davon, von diesen Materialien, nichts übrig bleiben. Und wir bauen unsere Gemeinde, das Reich Gottes, eben für die Ewigkeit und nicht für die paar Jahre hier in Fulda. Das überdauert das. Wenn die FEG Fulda nicht mehr da sein sollte, wird das Reich Gottes weitergehen, auch in Fulda. Und das bauen wir, das ist unabhängig von unserer Denomination, unabhängig von diesem Gebäude. Es ist abhängig in Bezug auf die Berufung, die uns Gott gegeben hat, dass wir Reich Gottes bauen und dass wir mit den richtigen Materialien bauen sollen. Da gibt es ein zweites Bild, das es richtig verschärft, das ist auch aus Paradise, ein zweites Bild, was ich auf Google gefunden habe. Also das Gebäude ist weg, aber der Kamin steht, denn der wurde mit Steinen gebaut. Und das zeigt uns diesen Kontrast. Also das war bestimmt gemütlich da drin, so ein Holzhaus. Kannst du dir das vorstellen, wie gemütlich es ist? Und dann hast du so ein Lagerfeuer da in deinem Wohnzimmer, ja. Aber wenn das Feuer von außen kommt, bleibt nichts mehr übrig. Aber der Kamin, der steht noch, weil er aus Steinen gebaut wurde. Also lasst uns mit Steinen bauen, mit Edelsteinen bauen. Ich weiß, keiner von uns, auch wenn wir Marmor in unseren Häusern haben, so, aber keiner baut von uns mit Edelsteinen und Gold und das, was hier genannt ist. Und da merken wir ja schon, wie der Text uns kommt, dass wir merken, es geht ja nicht um ein Haus, sondern es geht um das Reich Gottes. Und dann geht es um die besten Materialien, die wir haben sollen. Also die Frage ist natürlich, was ist denn jetzt das richtige Material? Jetzt haben wir uns lang genug damit beschäftigt von der Bauseite. Was ist denn jetzt das richtige Material, mit dem wir Reich Gottes bauen? Und jetzt wird es schwierig. Und ich habe keine einfache Antwort. Und nicht nur ich habe keine einfache Antwort, sondern die Theologie hat keine einfache Antwort. Und das ist interessant. Als ich mich an diesen Predigttext gesetzt habe und dann recherchiert habe, ist mir erstmal aufgefallen, dass es in all den Bibeln, die ich habe, kaum Verweisstellen gibt auf andere Stellen in der Bibel. Damit geht schon mal los, ja? Also Bibel erklärt sich mit Bibel. Wenn du einen Text nicht verstehst, guck mal, da gibt es Verweisstelle, kannst du woanders lesen und das erhält dann meistens das, was man in diesem Text nicht versteht. Dann ist der nächste Schritt, man schlägt Kommentare auf, man macht erstmal Wortstudium und guckt und stellt fest, aha, also da geht es um Edelsteine, Gold, ja, da kommst du auch nicht weiter. Dann guckst du in Kommentaren und dann stellst du fest, dass auch in den Kommentaren nicht viel zu finden ist zu diesen Bauelementen, zu diesem Baumaterial, das hier genannt wird. Also die Kommentare, könnte man sagen, die theologischen Kommentare schweigen sich vage über die Materialien aus. Sie schweigen sich darüber aus. Und geben kaum konkrete Antworten. Es wäre leicht zu denken, dass wir auf etwas kommen wie Demut, Sanftmut, Freundlichkeit, aber es passt hier nicht so ganz, weil es ist die Frucht des Geistes, es ist die Folge sozusagen dessen, was eine lebendige Gemeinde ausmacht und deswegen nicht so gut hier hineinzupassen, was das Material ist, mit dem wir bauen. Das ist ein bisschen die Schwierigkeit bei der Anpassung auf diesen Text. William MacDonald weist darauf hin, dass es an dieser Stelle nicht um Materialien im eigentlichen Sinn geht, ich glaube, das haben wir schon verstanden, sondern er meint, dass es im Besonderen um Hingabe geht. Für ihn stehen die Materialien, diese wertvollen Materialien, um unsere Hingabe, eine Möglichkeit der Auslegung. Werner de Boer kommt meines Erachtens in der Wuppertaler Studienbibel der Übertragung am nächsten, wenn er von der eigentlichen Tiefe eines wirklichen Lebens im Heiligen Geist spricht. Das ist nicht nur Hingabe, sondern er spricht von der eigentlichen Tiefe eines wirklichen Lebens im Heiligen Geist. Ich zitiere mal aus der Wuppertaler Studienbibel, wo dieser Kommentar von Werner de Boer abgedruckt ist. Die Gemeinde baut sich auf aus lebendigen Steinen. Das Bauen geht fort und fort weiter. Immer baut einer den anderen. Jeder ist mit seiner Gabe am Bau der Gemeinde beteiligt. Die Heiligen werden zugerüstet zum Werk des Dienstes, dadurch der Leib Christi gebaut wird. Eine Möglichkeit, diese Baumaterialien zu beschreiben. Ich glaube, dass wir mit den Aufforderungen Jesu sehr gut bedient sind in Bezug auf das Material, wie wir bauen. Jesus hat uns gesagt, wie wir handeln sollen. Und das steht ja für das Baumaterial, was wir tun sollen. Jesus sagt, liebe Gott und liebe deinen Nächsten. Liebt einander, sagt er den Jüngern, sagt er uns als der Gemeinde. Bewahrt und halte das Wort Gottes. Jesus, die Heilige Schrift, fordert uns auf, uns immer wieder mit dem Wort Gottes zu beschäftigen und das in den Fokus zu nehmen. Die Bibel sagt kurz und bündig, bete unablässig. In allen Dingen, was du tust, nicht nur am Sonntagmorgen und mittwochsabends in der Gebetsstunde, wozu alle herzlich eingeladen sind, sondern in deinem ganzen Leben bete immer wieder bei dem, was du tust. Das war gut eingebaut, oder? Wie die Mittwochabend, ne? Ja, ein bisschen, weil der Werbeeinbindung, ne? Mittwochabend, 19:30 Uhr, Gebet. Werdet voller Geist, sagt die Bibel. Den Geist dämpft nicht. Also ich kann beides mit dem Heiligen Geist tun. Dank Gott in und für alles. Material, mit dem wir bauen sollen. Ermutigt einander, suche den Frieden und jage ihm nach. Für mich ist es vor allem Gottes Wort, das, was Jesus uns gesagt hat, was er uns als Lebensorientierung gibt, wie wir unser Leben ausrichten sollen, das Baumaterial, um das es geht. Und ich meine, dass unser Text, den wir gerade auch miteinander angeschaut haben, im Grunde die Antwort dafür enthält. Ich lese es gleich nochmal weiter. Paulus sagt, bau nicht mit Holz, Stroh und vergänglichen Materialien, die alle im Gericht Gottes nicht durchkommen, die verbrennen, sondern bau mit Material, das ewigkeitsstabil ist. Und Paulus gibt uns, meine ich, in seinem fortfolgenden Text ab Vers 16 die Antwort dazu. Und die möchte ich lesen und damit auch meine Predigt fast schließen. Dann haben wir noch den vierten Punkt, dann sind wir bald fertig. Paulus schreibt, wisst ihr nicht, dass ihr Gottes Tempel seid und der Geist Gottes in euch wohnt? Wenn jemand den Tempel Gottes verderbt, den wird Gott verderben. Denn der Tempel Gottes ist heilig und der seid ihr. Niemand betrüge sich selbst. Wenn jemand unter euch sich für weise hält in dieser Weltzeit, so werde er töricht, damit er weise werde. Denn die Weisheit dieser Welt ist Torheit vor Gott. Denn es steht geschrieben, er fängt die Weisen in ihrer List. Und wiederum, der Herr kennt die Gedanken der Weisen, dass sie nichtig sind. So rühme sich nun niemand irgendwelcher Menschen, denn es gehört euch. Es sei Paulus oder Apollos oder Kephas oder die Welt, das Leben oder der Tod, das Gegenwärtige oder die Zukünftige. Alles gehört euch. Ihr aber gehört Christus an. Christus aber gehört Gott an. Vielleicht könnt ihr euch erinnern, als ich Anfang Januar über diesen Text anfing zu predigen, habe ich erzählt und erklärt, dass Paulus nicht seine allgemeine Theologie über die Gemeinde, über die Ekklesia darlegt, so ein Grundsatzreferat hält, sondern Paulus hat in der Gemeinde in Korinth eine große Problematik. Es gab Spaltungen in der Gemeinde. Die einen hielten sich zu dem Apollos und die anderen zu Paulus. Und ich habe damals schon deutlich gemacht, wie das spaltungsmäßig in Gemeinden sein kann. Da kann man sich bei den Farben der Liederbücher auseinander dividieren, obwohl das Gleiche drinsteht. Man kann Vorlieben für Musikteams entwickeln und sagen, das ist ganz meins und das andere ist nicht. Bei Predigern könnte man das auch tun. Also wenn der Heiko predigt, fällt ja keiner aus, aber sonst komme ich. Und das war die damalige Situation. Und Paulus fängt aus dieser Spaltung in der Gemeinde, da haben sich einige für zu Apollos gehalten und sagen, das ist der Richtige. Und einige zu Paulus sagen, das ist der Richtige. Und Paulus sagt, Leute, ihr habt sie nicht mehr alle, darf ich das mal so direkt sagen. Darum geht es nicht. Es geht um Jesus Christus, der das Fundament ist. Und es geht darum, dass wir das Reich Gottes weiterbauen. Und jeder von uns hat seinen Anteil. Ich habe die Grundlage gelegt, sagt Paulus, der dann weitergegangen ist in die Missionsarbeit. Und Apollos hat darauf gebaut und er macht deutlich, wie es zusammengehört und zueinander gefügt ist. Und damit endet er jetzt sozusagen wir diesen ganzen Textabschnitt. Deswegen lesen wir hier, es sei Paulus oder Apollos oder Kephas, das spielt alles keine Rolle. Es geht darum, das Reich Gottes zu bauen. Und es geht auch nicht um das Geschick der Rede oder der Weisheit eines Menschen, die man gerne hochhält, sondern es geht darum, dass wir mit der Weisheit Gottes bauen und darauf vorwärts gehen. Das ist unser Material. Und das, was hier gegeneinander gestellt wird, Holz, Stroh und Heu, was verbrennt, und Edelsteine und Gold und das, was ewigkeitsstabil ist, lässt sich für uns anwenden, dass wir mit der Weisheit der Welt Gemeinde bauen könnten, was wir nicht sollen, weil es verbrennt, sondern dass wir uns an Gottes Weisheit halten sollen, dass wir seine Aussagen nehmen sollen, mit der wir unser Leben und unsere Gemeinde, unser Reich Gottes bauen, das Reich Gottes, das Jesus uns berufen hat. Diese lebendigen Steine, die wir sind, du und ich, die wir Veränderung brauchen, Orientierung im Leben, Hilfe, Erlösung, Vertrauen auf Jesus, wir, die wir Führung in unserem Leben brauchen, stellt sich die Frage, woher nehmen wir diese Führung? Womit bauen wir unser Leben? Bauen wir mit dem Vertrauen auf Jesus? Lassen wir uns rufen, dass er das Recht hat, unser Leben zu führen und zu sagen, wo es hingehen soll? Oder bauen wir unser Leben mit der Dimension und mit den Eigenschaften dieser Welt, die wir für wichtig erachten? Da gibt es Menschen, die leben ihr Leben und versuchen, mehr Karriere zu machen, mehr Gehalt zu bekommen, ein großes Streben im Leben, besser bei wegzukommen, Erfolg im Beruf, vielleicht die Meisterschaft im Hobby, wo alles dran gesetzt wird, der neueste Flachbildschirm, ein besserer Lebenspartner, weil das mit dem Alten nicht taugt, Wohlstand, Reichtum. Das ist die Weisheit dieser Welt, die uns permanent um die Ohren fliegt. Oder ist es der Ruf Jesu Christi, der uns aufruft, freigebig zu sein, uns nicht in den Mittelpunkt zu stellen, den anderen mehr zu achten als uns selbst, Zeit für Menschen zu investieren, die selbst nicht ihr Leben auf den Weg bringen, für Witwen und Waisen zum Beispiel, die Hilfe brauchen. In unserer Gesellschaft nicht mehr materielle, aber menschliche Zuwendung, Unterstützung. Geld für Bedürftige und das Reich Gottes, damit Hungrige gespeist werden. All das, was in der Welt nicht den ersten Rang einnimmt. Unser Leben so zu führen, dass es Ewigkeitsbestand hat. Da um diese Materialien geht es. Womit baue ich, womit baust du dein Leben? Baust du mit vergänglichen Dingen? Das wissen wir doch alle. Dein Bankkonto kann noch so gut gefüllt sein. Das nimmst du nicht mit in die Ewigkeit. Das lässt alles hier. Ohne Feuer bleibt das hier. Und wir sind so fixiert auf noch mehr Reichtum, noch mehr Absicherung. Und diese Weisheit der Welt, die uns vormacht, hier sei das ewige Leben zu erfangen, das versucht uns. Und das kann gefährlich sein für uns als Gemeinde, dass wir meinen, das macht Gemeinde Gottes aus. Also lassen wir uns von Jesus rufen und bauen dieses Reich, wie er möchte, wie es der Bauherr will. Und das ist mein letzter und vierter Punkt. Es ist Gottes Bauwerk. Er ist der Bauherr. Also orientieren wir uns an dem, wie er sein Reich gebaut haben will. Und werden wir weise, nicht wie die Welt, sondern mit der Weisheit von Gott. Und ich kann euch heute schon versprechen, In dem Johannesevangelium, was die nächsten Predigten werden, das wird uns von Anfang an existenziell herausfordern, weil wir permanent in Johannes mit der Weisheit dieser Welt zu tun haben, die sagt, bist du denn bekloppt? Oder mit der Weisheit Gottes, die ewig, kann ich euch versprechen, nächste Woche wird es bei euch funken, wenn wir die Bibel lesen und du dich entscheiden musst, in welche Richtung biege ich jetzt ab. Nämlich die Weisheit dieser Welt, die tief in uns verwurzelt ist, oder bleibe ich bei der Weisheit Gottes? Und das ist die Herausforderung, der wir uns stellen müssen und die Gott uns auch stellt und zu der uns ruft. Und ich möchte euch ermutigen, diese vergänglichen Materialien, die Weisheit der Welt, nicht zum Baumaterial deines Lebens zu machen und schon gar nicht für das Reich Gottes. Das wird hier nicht Bestand halten, da brauchst du nur ein bisschen Feuer. Da ist Fulda Paradise weg. Und für die Ewigkeit bleibt sowieso nichts übrig. Aber wenn wir richtig bauen, was Torheit für die Welt ist, haben wir im Text gelesen, wenn wir richtig bauen, dann wird es hier stabil sein und für die Ewigkeit. Und dazu segne uns der Herr, dass wir uns von ihm gebrauchen lassen, auf dem richtigen Fundament zu bauen, und da gibt es nur eins, Jesus Christus, und mit den Materialien zu bauen, die Gott uns gibt. Ich möchte noch beten. Herr Jesus, ich danke dir für diesen Morgen und für diesen Text, für diese Predigtreihe über Gemeinde. Da waren so viele Bilder dabei, so viele Illustrationen, mit denen du uns helfen willst, zu verstehen, wie das Reich Gottes aussieht, das in meinem Leben, in meinem Herzen anfängt und das bis dahin reicht, dass wir hier als Gemeinde zusammenstehen und auch dein Reich bauen. Und ich bete, Herr, dass du uns die Hingabe gibst, wie es John MacArthur sagt, aber auch, wie es Werner Tabor ausgedrückt hat, das Vertieftsein und Erfasstsein von deinem Heiligen Geist, dass wir den Mut aufbringen, mit den Materialien zu bauen, die wirklich Ewigkeitsbestand haben. Das, was du uns sagst, dein Wort, darauf zu vertrauen und nicht, was uns die Welt zuruft, mit den besten wissenschaftlichen Studien und Erkenntnissen, mit den besten Berechnungen für die Zukunft, was uns da alles begegnet, sondern dass wir uns von dir ausrichten lassen, worum es geht. Und dass wir mit dem Material bauen, das wirklich belastbar ist für unser Leben heute, hier und jetzt und für die Ewigkeit. Dazu segne uns, Herr. Amen. Wir singen miteinander. Jesus will uns bauen zu einem Tempel. Ich glaube, das ist ein super Lied.